Gut, aber zunächst einmal machen wir Fortsetzung, kurze Fortsetzung von heute Morgen. Wir haben einen Zufluchtsort. Wir haben den Herrn, der es hell macht in unserem Leben, der uns Ruhe schenkt, der uns korrigiert, wenn wir es brauchen, in dessen Arme wir laufen dürfen und dort finden wir Frieden. Aber ich glaube, in dem Maße, wie wir etwas vom Herrn empfangen, erwartet er auch etwas von uns. Und ich bin davon überzeugt, dass er möchte, dass wir Frauen sind, die eine Stätte der Geborgenheit schaffen für andere. Wie können wir das tun? Manchmal denken einige, dass man nur eine Stätte der Geborgenheit schaffen muss, wenn man eine Familie hat. Aber ich glaube, das betrifft die Alleinstehenden genauso wie die Verheirateten. Wir sollten einen Ort schaffen, an dem andere Menschen sich wohlfühlen. Ein Ort, an den andere kommen können und sagen können, hier ist Wohlsein, hier werde ich erquickt. Hier kann ich meine Füße hochlegen und wenn ich nach Hause gehe, dann weiß ich, ich war an einem Ort, an dem ich beschenkt worden bin. Also sollten hier Alleinstehende sein, gebt euch nicht mit Apfelsinenkisten zufrieden und nur dem Allernötigsten, sondern macht es euch schön. Das war eine Lektion, die so ganz am Rande, die ich auch lernen musste, als ich auf die Philippinen ging. Ich war ja sowas von geistlich. Super geistlich. Und geistliche Leute müssen ja mit dem Minimum auskommen. Ne? Kennt ihr das, dass wie man so falsche Ideen haben kann? Und ich habe dann auch dementsprechend gepackt, als ich auf die Philippinen reiste und hatte alles nur so, jetzt sage ich es mal ein bisschen übertrieben, einmal zum Wechseln. Aber wenn man dann Gäste hat, wird es schon schwierig, wenn man nur Bettwäsche hat, einmal zum Wechseln und dergleichen. Aber irgendwie so nach einer gewissen Zeit, nach etwa 2 Jahren, verlor ich meine Freude. Und ich wusste nicht genau, warum. Ein älteres Ehepaar kam zu uns zu Besuch und so nach einer Woche habe ich die dann mal gefragt und habe gesagt, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Irgendwie ist das nicht mehr so wie am Anfang. Meine Freude ist irgendwie verloren gegangen. Und dann haben die gesagt, wir haben eine Frage. Was tust du für deine Seele? Was ist das für eine Frage? Und dann haben sie erklärt, weil ich das auch nicht so genau verstand, was sie meinten, wir sind doch, wir bestehen aus Leib, Seele und Geist. Und sie meinten, ihr tut etwas für euren Leib. Ihr weicht euren Salat in Chlor ein, bevor ihr den esst, denn das musste man schon, wenn man den Salat essen wollte. Ihr kocht euer Wasser ab, ihr versucht ausgewogen zu essen, ihr tut etwas für euren Leib und ihr tut etwas für euer geistliches Leben. Und das haben Alice und ich wirklich. Ich wohnte mit einer Amerikanerin zusammen und wir sind nie abends ins Bett gegangen, ohne dass wir zusammen gebetet haben. Zum Beispiel Dinge ausgeräumt, die vielleicht am Tag nicht so gut waren. Aber nicht nur das, in den ersten 2 Jahren, als wir die Sprache noch nicht so gut kannten, haben wir dann Kassetten aus der Heimat gehört. Wir haben täglich treu unsere stille Zeit gemacht, das kann ich wohl sagen. Unser geistliches Leben war in Ordnung. Warum hatte ich meine Freude verloren? Und dann fragte er noch einmal, ihr tut etwas für euren Leib, ihr tut etwas für euer geistliches Leben, was tut ihr für eure Seele? Und darauf hatte ich keine Antwort. Und dann sagt er, unsere Seele mit ihrer Sehnsucht nach Schönem, mit ihrer Sehnsucht nach Ausgleich, mit ihrer Sehnsucht nach Hobby, die vernachlässigt ihr. Und es stimmt, wir haben immer von Plastiktischdecken gegessen, immer nur Plastikgeschirr benutzt. Meine Seele braucht ab und zu klassische Musik. Und wir hatten so einen schäbigen Kassettenrekorder, die Kassetten haben so geeiert, dass ich die nicht mehr hören konnte. Ich hatte seelischen Hunger. Das hatte nichts mit geistlichem Leben zu tun. Und dann sagte er, jetzt fangt mal an zu überlegen, was ihr für eure Seele tut. Denn unser Rad hat 3 Speichen und wenn eine Speiche zerbricht, dann eiert das Rad. Dann läuft es nicht mehr rund. Und ihr seid hier in großer Gefahr, so geistlich zu sein und so darauf zu achten, dass euer Körper fit bleibt, dass ihr eure Seele vernachlässigt. Da habe ich was Wichtiges gelernt. Wir waren ja auch 2 Singles. Wir haben auch übrigens immer gemeint, Singles müssten eingeladen werden. Das war dann auch nicht so. Da musste Gott mich auch korrigieren. Ich weiß noch, wie wir einmal im Oktober dachten, oh, es hat uns noch keiner zu Weihnachten eingeladen. Und dann wurde es November und es hatte uns immer noch keiner zu Weihnachten eingeladen. Und dann war es Anfang Dezember und dann hat eine Familie gefragt, na, was macht ihr denn Weihnachten? Und wir haben gesagt, ja, wissen wir nicht und so, so ein bisschen rumgedruckst. Und dann haben die gesagt, ach, kommt doch zu uns. Aber es war so eine Einladung aus Mitleid. Kennt ihr das? Nichts ist schrecklicher, als aus Mitleid eingeladen zu werden. Und dann haben Alice und ich gesagt, das passiert uns nicht nochmal. Im nächsten Jahr haben wir schon im August eine Familie eingeladen und haben die ganze Vorweihnachtszeit damit verbracht, eben zu überlegen, wie können wir das Weihnachtsfest gestalten, um es einer Familie schön zu machen. Ich kann euch sagen, das war ein tolles Weihnachtsfest. Ganz anders, als immer auf eine Einladung zu warten und meinen, die Familien müssten etwas für die Ledigen tun. Wie auch immer. Was können wir tun? Wir sind, glaube ich, von Gott her beauftragt, eine Stätte der Geborgenheit zu schaffen. Und um diese Stätte der Geborgenheit zu schaffen, ich sage nochmal, egal ob wir eine Familie haben oder nicht, wir alle haben in irgendeiner Form auch Verantwortung für andere Menschen. Und darum brauchen wir so eine Stätte. Um sie bauen zu können, brauchen wir bestimmte Bausteine. Und ich will ein paar nennen. Ich will sie anhand von biblischen Geschichten deutlich machen. In diesen biblischen Geschichten, die ich bringe oder die ich erwähne, sind diese Bausteine entweder vorhanden gewesen oder aber eben nicht. Zum Beispiel das erste Heim auf dieser Welt war, das haben wir heute Morgen schon erwähnt, das Heim im Garten. Adam und Eva. Das Heim ist zerbrochen. Woran? Am Ungehorsam? Ja, ich glaube, wir müssen noch einen Schritt weitergehen. Wie haben sie sich verhalten, nachdem sie ungehorsam waren? Bitte? Versteckt? Was haben sie dann gemacht, nachdem Gott sie gefunden hatte? Geschämt und dann? Sich rausgeredet. Die Schuld auf andere geschoben. Dieses Schuldzuschiebespiel, anstatt die Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen. Dieses Schuldzuschiebespiel ist etwas, was jedes Heim zerstört. Wenn wir nicht lernen, Verantwortung zu übernehmen für unser eigenes Handeln, mal auf den anderen zuzugehen und zu sagen, es tut mir leid, ich habe dich hier verletzt oder ich habe hier unfreundlich reagiert oder wie auch immer, anstatt immer Entschuldigungen zu finden. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn, nachdem Gott gefragt hätte, Adam, wo bist du? Adam gekommen wäre und gesagt hätte, vielleicht vor Gott niedergefallen wäre und gesagt hätte, ich habe gesündigt, es tut mir leid, aber nein, die Frau, ne, die du mir gegeben hast. Und Eva macht dann dasselbe und sagt, ich tue nicht die Schlange. Merken wir was? Das ist von Anfang an das große Problem gewesen. Und weil wir nicht stehen zu unserer Schuld, weil wir nicht einfach sagen, ich bin schuldig geworden, darum wird auch so wenig Vergebung einander zugesprochen. Denn bevor ich nicht zu jemandem hingehe und um Vergebung bitte, kann mir der andere auch nicht vergeben, kann es nicht ausgeräumt werden. Solange ich mich rechtfertige, solange ich Entschuldigung suche, solange ich immer andere beschuldige, bleiben Dinge zwischen dem anderen und mir stehen. Aus dem Sand wird allmählich ein Kieselstein, aus den Kieselsteinen werden Mauern. Und wenn erst Mauern zwischen uns aufgebaut sind, dann haben wir keine Stätte der Geborgenheit mehr. Dann haben wir nicht mehr diese Vertrauensebene, die nötig ist und schon gar nicht mehr die Liebe, die nötig ist, um in einer geborgenen Atmosphäre zu leben. Denn wenn zwei Mauern aufeinander prallen, entstehen Funken. Wenn zwei Mauern aufeinander prallen, dann empfindet man Härte. Gott möchte, dass Herzen aufeinander stoßen. Da, wo Herzen aufeinander stoßen, da kann Liebe sprühen, da kann Liebe auch weitergegeben werden. Da spürt man Wärme, da spürt man Weichheit. Aber wenn da erst Mauern sind, was bleibt da noch? Und ich glaube, der erste Baustein, den wir brauchen, um eine Stätte der Geborgenheit, der Sicherheit aufzubauen, ist, Verantwortung zu übernehmen für das eigene Handeln. Wenn ich weiß, in den Beziehungen, in denen ich lebe, ist der andere ehrlich genug, auch zu einem Fehler zu stehen. Wenn ich weiß, der andere ist auch bereit, einen Fehler zuzugeben und um Vergebung zu bitten, kann ich mit dieser Person ganz anders umgehen, ganz anders offen sein, als wenn ich immer denken muss, na, was war da wieder? Beschuldigt sie vielleicht sogar mich? Und wir haben oft solche Entschuldigungen parat. Also von Adam und Eva sollten wir lernen, dass es ganz wichtig ist, Verantwortung zu übernehmen für unser eigenes Handeln. Das Zweite ist etwas Positives. Treue gehört zu den Bausteinen, die wir brauchen, wenn wir eine Stätte der Geborgenheit wollen. Abraham war so ein Mann, der Treue bewiesen hat. Es geht jetzt nicht so sehr um die Treue zum Ehepartner, die ist natürlich auch gefragt, aber ich rede ja von allen Frauen, egal ob alleinstehend, ob verheiratet, egal ob jung oder alt. Was heißt eigentlich treu sein? Gib mir mal ein anderes Wort für treu sein. Zuverlässig sein? Super. Bitte? Beständig sein? Klasse. Treu sein? Loyal sein? Ein ganz einfaches Wort, das wir auch gebrauchen könnten, wäre dranbleiben. Auch wenn es einmal nicht danach ist. Dranbleiben. Und jetzt könnte ich die Begriffe nehmen, die ihr gebraucht habt. Sind wir Frauen, die dranbleiben? Sind wir Frauen, auf die man sich verlassen kann, die zuverlässig sind, denen man Treue auch nachsagen kann? Und wisst ihr, Treue in ganz vielen verschiedenen Bereichen. Kennt ihr andere Menschen, bei denen ihr nie so sicher seid, ob sie morgen auch noch zu dem stehen, was sie heute gesagt haben? Kennt ihr solche? Oder sind alle Frauen in eurem Umfeld so treu, ihr könnt euch hundertprozentig verlassen auf das, was sie sagen? Ist gar nicht so einfach, solche Frauen zu finden. Und ich meine auch nicht nur Treue anderen gegenüber, sondern Treue sich selbst gegenüber. Dann nehmen wir uns in der Silvesternacht etwas vor. Kennt ihr auch diese Neujahrsresolutionen? Also im neuen Jahr mache ich dies und jenes anders. Seid ihr euch selbst treu? Steht ihr dazu? Oder ihr sagt anderen etwas, versprecht etwas, ihr versprecht euren Kindern etwas. Erfüllt ihr es? Manchmal versprechen wir ihnen auch etwas Unangenehmes. Erfüllt ihr es? Ich erlebe das ja in Freizeiten. Jetzt wollt ihr dann nicht mehr zu den Freizeiten kommen, wenn ihr wisst, ich beobachte das. Aber so ist das. Ich erzähle euch lieber von einer Geschichte, die nicht in Brake war, obwohl man es da auch beobachten kann. Ich sitze in der Eisdiele im draußen und eine Mutter mit einem kleinen Kind geht vorbei, vielleicht so 3-4 Jahre alt. Und das Kind sagt, Mama, ich will ein Eis. Würde man ja auch erwarten, ne? Wenn da eine Eisdiele ist und es ist warm und die anderen sitzen da und essen Eis, völlig in Ordnung, dass das Kind ein Eis möchte. Und Mama sagt, nein, du bekommst heute kein Eis. Mama, ich will aber ein Eis. Nein, ich habe kein Geld dabei. Das Kind schmeißt sich auf die Straße, ich will aber ein Eis und kriegt ein Eis. Machen wir nie, ne? Nie. Wenn nur dein Teller nicht leer ist, gibt's keinen Nachtisch. Der Teller wird nicht leer gegessen und es gibt doch Nachtisch. Ist vielleicht eine Kleinigkeit am Rande. Aber wisst ihr, was geschieht in den Köpfen der Kinder? Man muss nicht so ernst nehmen, was Mama sagt. Ich krieg sie doch rum. Wenn ich es nur ein paar Mal sage und wenn ich entsprechend auftrete, dann steht sie nicht zu ihrem Wort. Und wenn wir erst bekannt sind als Frauen, die nicht zu ihrem Wort stehen, dann schaffen wir nicht mehr diese Atmosphäre der Sicherheit. Für ein Kind ist es nie ein Problem, Grenzen gesetzt zu bekommen. Aber für ein Kind ist es ein Problem, wenn wir nicht mehr dazu stehen. Wenn es nicht weiß, wo es dran ist. Wenn es nicht weiß, ob es eine Sache darf oder nicht. Wenn es nicht weiß, ob es für eine Sache Strafe gibt oder nicht. Diese Unsicherheit nimmt dem Kind die Geborgenheit. Wenn es dagegen weiß, dass es eine Sache darf, bei der hat Mama klar Nein gesagt. Und wenn ich es doch tue, dann wird es Konsequenzen haben. Das Kind wird sich schlussendlich wohler fühlen als das Kind, das keine Grenzen hat. Lest Erziehungsbücher, ihr habt Kinder, ich nicht. Aber das kann ich immer und immer wieder beobachten, da wo ich hineinschaue in Familien. Und eigentlich geht es uns doch auch so. Es macht uns sehr unsicher, wenn wir nicht wissen, wo wir dran sind. Zum Beispiel in Deutschland Autofahren ist überhaupt kein Problem. Nicht, dass nicht was passieren kann, aber ich kenne die Verkehrsregeln, ich weiß, wo ich dran bin. Ich weiß, dass wenn einer links rüberfahren will, dann wird er blinken, hoffentlich. Es gibt immer Ausnahmen. Aber diese Gesetze, die Straßenverkehrsregeln helfen mir, relativ sicher zu fahren. Auf den Philippinen, ich kann euch sagen, es war jedes Mal eine Katastrophe für mich, ins Auto zu steigen. Weil ich nie wusste, ob sich irgendeiner auch nur an Regeln hält. Ich wusste abends nicht, haben die ein Licht oder haben sie keins an ihrem Auto? Benutzen sie den Blinker oder benutzen sie ihn nicht? Man war völlig unsicher, fuhr auch entsprechend unsicher, weil es die Grenzen nicht gab. Treue, Treue in den kleinen Dingen, Frauen zu sein, auf die man sich verlassen kann. Wenn ich sage Nein, dann stehe ich zu meinem Nein, es sei denn, ich habe gute Gründe, auch das zu ändern, aber dann erkläre ich die auch. Oder ich habe Ja gesagt und ich ändere das, aber dann erkläre ich es auch. Aber wenn der andere nicht mehr weiß, wo er dran ist, weil ich meine Worte nicht ernst nehme, meine eigenen Worte nicht ernst nehme, verliere ich die Stätte der Geborgenheit. Nicht nur Verantwortung fürs eigene Handeln übernehmen, sondern auch Treue ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein. Ein dritter Baustein, und den kennt ihr auch, eine Frau hat ihr Heim zerstört. Diese Frau hieß Rebekka. Womit hat sie ihr Heim zerstört? Kennt ihr die Geschichte von Rebekka? Bitte? Durch Bevorzugung, aber da ist sie nicht stehen geblieben. Der Vater hat ja auch bevorzugt, ne? Der Vater bevorzugte Esau, die Mutter bevorzugte Jakob. Und diese Bevorzugung hat wohin geführt? Was hat Rebekka getan? Ja, den Mann hintergangen. Zusammen mit ihrem Sohn. Das wird jedes Heim zerstören. Dann musste Jakob fliehen, weil der Bruder sauer auf ihn war und ihn umbringen wollte. Ich glaube, von dem Tag an hat Rebekka sich in den Schlaf geweint. Im Grunde genommen hatte sie beide Söhne verloren. Jakob, der fliehen musste, und Esau, der sauer war, weil seine Mutter mit Jakob unter der Decke gesteckt hatte. Und stellt euch den Mann vor, der ja auch begriffen hat, was da vorgegangen ist. Dieses Heim war kein Heim mehr, in dem man sich wohlfühlte, weil Unehrlichkeit, Unwahrhaftigkeit eingezogen war. Ein ganz, ganz wichtiger Baustein, wenn wir eine Stätte der Geborgenheit schaffen wollen, ist Ehrlichkeit. Und den dürfen wir nicht vernachlässigen, diesen Baustein. Natürlich könnten wir jetzt den Baustein Liebe noch nennen, der unbedingt hineinfließen muss, denn Geborgenheit ohne Liebe gibt es nicht. Aber ein Baustein darf auf keinen Fall fehlen. Jetzt sind wir wieder bei dem, wo wir auch heute Morgen gelandet waren. Alle unsere Bausteine werden zusammenfallen wie ein Kartenhaus, wenn der Eckstein fehlt. Und der Eckstein heißt Jesus Christus. Stell Jesus in den Mittelpunkt deines Lebens, deiner Familie, deiner Beziehungen und du hast die besten Chancen, eine Stätte der Geborgenheit aufzubauen. Seht, die Jünger stehen da bei Jesus. Jesus hatte gerade eine harte Rede gesagt. Vielleicht waren auch die Jünger entsetzt über seine Rede. Viele gingen ja weg. Und dann fragt er seine Jünger und sagt, wollt ihr auch gehen? Und sie sagen, wohin sollten wir gehen? Bei dir finden wir alles, was wir brauchen. Du hast Worte des Lebens. Und seht ihr, mit Stätte der Geborgenheit meine ich nicht, es ist immer Friede, Freude, Eierkuchen. Mit Stätte der Geborgenheit meine ich nicht, dass es da nicht auch mal zu Reibereien kommen könnte. Auch dort wird es Versagen geben. Auch dort müssen wir aus der Vergebung leben. Aber wenn wir Jesus im Mittelpunkt haben, dann werden die Männer gerne nach Hause kommen, dann werden die Kinder gerne nach Hause kommen, dann wirst du gerne nach Hause kommen, dann ist dir dein Arbeitsplatz nicht wichtiger als dein Zuhause, dann gehst du nicht zum Arbeitsplatz, um dort deine Anerkennung zu bekommen, während du zu Hause dich ja sowieso nur abrackerst für die anderen. Wenn du zu Hause eine Stätte der Geborgenheit schaffst, dann wird jeder gerne nach Hause kommen. Und dann ist das Zuhause nicht nur eine Tankstelle, wo ich eben was zu essen kriege und meine Kleider gewaschen kriege, sondern dann ist das die Stätte, an der ich mich gerne aufhalte, weil ich hier erquickt werde. Und wie wir heute Morgen schon über Geborgenheit gesprochen haben, eine solche Stätte brauchen wir, jeder von uns. Ich hoffe, wir haben sie und ich hoffe, wir setzen alles dran, um eine solche Stätte der Geborgenheit wirklich auch zu gestalten für die Menschen, für die wir verantwortlich sind. 2:30, die schlimmste Zeit am Tag, um Leute wach zu halten. Ich weiß, habt ihr alle einen Kaffee vorher gehabt? Ihr hängt da ganz schön müde in den Seilen. Das sieht man ja immer von vorne so gut, ne? Darum stehen wir jetzt auf und singen ein Lied. Ja. Ich kann nicht so schön singen wie Judith, das sage ich euch gleich. Aber dafür kann ich Bewegung machen und euch vielleicht wach kriegen. Ne? Wenn wir eine Stätte der Geborgenheit haben, dann ist das auch ein Ort der Freude. Denn da, wo Menschen sich wohlfühlen, da, wo man herzhaft miteinander lachen kann, dort, wo man ehrlich umgeht miteinander, dort, wo man sich verlassen kann aufeinander, da herrscht auch die Freude. Aber Jesus ist der Eckstein und schlussendlich kommt alle Freude von ihm. Und einige, die mich gut kennen, sollten wissen, welches Lied jetzt kommt. Auf Englisch singen wir, nachher singen wir noch ein anderes Englisches, aber jetzt singen wir I've got joy down in my heart, deep, deep down in my heart. Jesus gave it to me and no one can destroy it. Destroy. Und dann hups, und dann schieben wir alle die Mundwinkel nach oben, damit die Gesichter ein bisschen wach werden. Das Lied heißt, ich habe Freude tief in meinem Herzen. Jesus hat sie mir gegeben und niemand kann sie zerstören. Und dann schiebe ich die Mundwinkel hoch. Und wir singen erst, also I've got joy down in my heart, deep, deep down in my heart. Und dann schreiben wir joy. Also das ist ein J, ne? Nicht irgendwelche Kringel da oben, das sind, nee, gerader Strich nach oben und das Ohr an den Arm und nicht den, ne? Also gerade und einen Bogen nach außen, wie ein J, ne? So ein J, genau. J, ist egal, welche Reihenfolge, welchen Arm ihr besser hochkriegt jetzt, ne? J, O, wie ein O und Y. So schreibt man joy, ne? J, O, Y. Down in my heart, deep, deep down in my heart. Jesus gave it to me, da müsst ihr springen, mihi, ne, fröhlich springen, haben wir im Psalm 32 gesehen. Jesus gave it to me and no one can destroy it. Destroy. Ups. Steffi, Melodie? Du kennst das Lied nicht? Warst du in Brake?
Ja.
Ach, das gibt's doch gar nicht. Okay, kennt das keiner? Nein. Jetzt wäre, oh ja, das wäre mal schön. Also, ich versuche jetzt das mal vorzusingen. I've got joy down in my heart, deep, deep down in my heart. J-O-Y down in my heart, deep, deep down in my heart. Jesus gave it to me, and no one can destroy it. Destroy. Oops. So, jetzt könnt ihr schon alle mitsingen, okay? Nochmal. I've got joy down in my heart, deep, deep down in my heart. J-O-Y down in my heart, deep, deep down in my heart. Jesus gave it to me and no one can destroy it. Destroy. Oops. So, das klang schon besser. Jetzt ein bisschen lauter, okay? I've got joy down in my heart, deep, deep down in my heart. J-O-Y down in my heart, deep, deep down in my heart. Jesus gave it to me and no one can destroy it. Destroy. So, nachdem wir das jetzt für Senioren gesungen haben, singen wir das jetzt ein bisschen hier für die jungen Leute. Ich muss ja irgendwie wach kriegen. Okay, also. I've got joy down in my heart, deep, deep down in my heart. J-O-Y down in my heart, deep, deep down in my heart. Jesus gave it to me and no one can destroy it. Destroy. Oops. Gut. Wenn du 5 Personen nennen solltest, die du in deinem Leben als wertvoll einstufen solltest, könntest du 5 nennen? Gibt es 5 Personen in deinem Leben, von denen du sagst, die waren für mich wertvoll? Wer könnte das sein? Bitte? Eltern? Mhm. Schön, wenn man das sagen kann. Mhm. Bitte? Geschwister? Großvater, Lehrer oder Lehrerin, Freundin. Was macht diese Menschen wertvoll für euch, an die ihr jetzt denkt? Vorbild, also Wesen, Charakter, ne? Die Geduld, die sie hatten. Liebe, die sie zum Ausdruck gebracht haben. Gemeinsamkeiten. Vertrauen. Nicht das Aussehen? Nein. Nicht das Geld, das sie hatten? Oder nicht hatten? Wenn wir Menschen als wertvoll einstufen, hat das fast immer zu tun mit ihrer Persönlichkeit. Wie sie mit uns umgegangen sind, welches Vorbild sie für uns waren, wie viel Liebe sie uns entgegengebracht haben, ob eine Vertrauensbeziehung da war und, und. Wenn du dich einstufen solltest auf der Skala von 1 und 10, wie viel Wert würdest du dir geben? Wie wertvoll bist du denn? Wenn 1 bedeutet kein Wert und 10 bedeutet ganz viel Wert, wo stufst du dich ein? Bei 10? Dein eigenen, welchen Wert gibst du dir? Jetzt habe ich nicht gefragt, welchen Wert geben andere dir. Das kommt ja darauf an, in welcher Beziehung man zu diesen anderen lebt. Aber welchen Wert gibst du dir? Ich will das ja nicht laut fragen. Ihr müsst es auch auf keinen Zettel schreiben. Aber wisst ihr, dass wir uns oft einen viel zu geringen Wert geben? Wir wollen ja nicht stolz sein. Wir sind ja wieder so geistlich. Also bin ich armer Wurm. Ich kann nichts. Ich bin nichts. Ich stelle mich in die Ecke und schäme mich. Ne? Wir sind sehr in der Gefahr, uns auf dieser Werteskala zu gering einzuschätzen. Viele, viele Frauen laufen herum mit einem mangelnden oder sogar kaputten Selbstwertgefühl. Und weil dieses Selbstwertgefühl nicht da ist, weil wir nicht überzeugt sind von unserem Wert, der ja nicht abhängt von Schönheit, von athletisch sein, von Leistungen, von was auch immer, weil wir nicht überzeugt sind von unserem Wert. Darum haben wir fast die gleichen Mangelerscheinungen, wie wir sie heute Morgen schon besprochen haben, beim Mangel an Geborgenheit. Wir alle sehnen uns nämlich danach, wertvoll zu sein. Vielleicht hast du das noch nie so formuliert, weil das ja immer ein bisschen gefährlich ist, es so zu formulieren. Aber wir sehnen uns nach Wert und Achtung, denn wenn wir mal nicht beachtet werden, dann merken wir, wie weh das tut. Auch wenn wir es vorher nicht gesagt haben, ich möchte als wertvoll eingestuft werden, ich möchte beachtet werden, das sagt man ja nicht so laut. Wenn es dann nicht geschieht, dann merken wir, wie wir beleidigt reagieren, wie uns das nicht passt, wie wir eigentlich eben doch beachtet werden wollen und wie es uns wichtig ist, dass man uns wahrnimmt und dass man auch auf uns hört und dass man auch unsere Rechte achtet und. Und wo das nicht geschieht, wo andere uns mit Füßen treten oder ignorieren oder links liegen lassen oder so außen vor lassen, uns nicht einladen, wenn alle anderen eingeladen werden, dann merken wir, wie weh das da drinnen tut, oder? Seid ihr so anders als ich? Glaube ich nicht. Ich glaube, das geht uns Frauen da allen gleich. Und das März zeigt uns eigentlich, dass tief in unserem Herzen eine große Sehnsucht ist, beachtet zu werden. Und das ist auch in Ordnung so. So wie Gott die Sehnsucht nach Geborgenheit in uns hineingelegt hat, hat er auch die Sehnsucht nach Wert und Achtung in uns hineingelegt. Er hat uns ja als ganz wertvolle Geschöpfe gemacht. Und er möchte, dass wir das begreifen, dass es nicht in Ordnung ist, für uns als Christen herumzulaufen mit dieser Haltung, Entschuldigung, dass ich auch geboren bin. Du musst dich nicht entschuldigen, selbst wenn deine Eltern dich nicht wollten. Von Gott bist du geplant, gewollt. Von Gott bist du geschaffen und zwar wunderbar. Hast du heute Morgen vorm Spiegel gestanden und hast gesagt, danke Herr, dass du mich wunderbar gemacht hast? Ehrlich, wer hat das heute Morgen gemacht? Warum nicht? Bist du doch keine Zeit. Na, wenn das der Grund ist, will ich dir noch akzeptieren. Die andere Frage ist doch, wie überzeugt bist du denn davon, dass Gott dich wunderbar gemacht hat? Die meiste Zeit stehen wir doch vorm Spiegel und würden gerne etwas verändern. Sind wir doch mal ganz ehrlich. Zwei meiner Schülerinnen haben gerade eine Frauenstunde gestaltet unter einem sehr interessanten Thema. Was hat die, was ich nicht habe? Das finde ich doch ein interessantes Thema. Ne, wir vergleichen uns miteinander. Und dann stehe ich da vor dem Spiegel und denke, ja, so singen zu können wie Judith, na, dann wäre ich was, ne? Wenn ich das könnte. Oder wenn ich ein Haus hätte wie. Oder wenn ich einen Job hätte wie. Oder wenn ich einen Ehemann hätte wie. Oder keinen hätte, dann wäre es ja vielleicht auch manchmal besser. Wir vergleichen uns ständig mit anderen. Und weil wir nicht so gut abschneiden bei diesem Vergleich, sackt unser Selbstwert. Es gibt einige wenige Ausnahmen, die überschätzen sich, die finden sich so genial, so toll, dass alle anderen irgendwo unter ferner Liefen sind. Ne? Ach so, das darf ich lieber nicht sagen, das ferner Liefen hat eine bestimmte Bedeutung für einige Insider, aber die können das auch einordnen. Welchen Wert gibst du dir? Wie wertvoll siehst du dich? Siehst du, als Gott dich geschaffen hat, schlagt mal mit mir auf Epheser 2, Vers 10. Epheser 2, Vers 10, wir gehen nachher nochmal zurück, dies ist alles Einleitung. Da steht, wer liest mal, Epheser 2, 10. Welche zwei ganz wichtigen Wahrheiten stehen in diesem Vers? Wir sind seine Schöpfung. Jedes Mal, wenn ich an mir rummeckere, was tue ich eigentlich? Beleidige ich Gott. Er ist der Schöpfer, er hat mich so gemacht, wie ich bin, und ich sage, es gefällt mir nicht. Gott, du hast einen Fehler gemacht. Du hast gerade nicht richtig hingeguckt, als du mich gemacht hast, oder was? Du hast irgendwas vergessen. Du hast mir eine bestimmte Gabe nicht gegeben. Und was hast du dir überhaupt dabei gedacht, mich in diese Familie hineingeboren zu lassen, ne? In diese Familie, mit der ich gar nicht klarkomme. Also, wir beleidigen Gott. Aber in diesem Vers steht noch etwas. Was steht noch in diesem Vers? Die guten Werke sind vorbereitet. Und er hat mich geschaffen zu diesen guten Werken. Stimmt das? Steht das da? Was heißt das? Ja, noch nicht ganz. Das ist erst der dritte Schritt. Wenn Gott mich schafft und hier sind die Werke, die ich tun soll, was macht Gott dann auch? Genau, dann schafft er mich auch so, dass ich diese Werke tun kann. Seht ihr, wenn ich nicht anders bin, als ich bin, dann deswegen, weil ich die Werke, die ich vielleicht gerne tun, gar nicht tun muss. Da steht in diesem Vers, den müssen wir richtig verstehen, er hat mich geschaffen, ich bin sein Werk, und er hat mich geschaffen für die Werke, die er will, dass ich tue. Das heißt, er hat doch genau gewusst, wie er mich schaffen muss, damit ich die Werke tun kann, die er für mich vorbereitet hat. Ich habe mal einen Film gesehen, da ist eine Frau in Kur, oder soll in Kur gehen, und dann fragt sie vorher ihren Mann, soll ich dir das Essen vorkochen? Ich kann das in Portionen ins Gefrierfach tun, dann musst du das nur rausholen. Und er sagt, nee, das mit dem Essen kriege ich hin, fahr du mal in Kur. Und dann, die ersten drei Tage gibt's Spiegeleier und Bratkartoffeln, das kriegt er auch richtig gut hin, aber irgendwann macht er dann keine Kartoffeln und Spiegeleier mehr. Nee, jetzt muss ich mal was anderes kochen. Spaghetti, das ist ja auch leicht, ne? Dann hat er sein Wasser da, und das im Film toll dargestellt, dann hat er sein Wasser aufgestellt, richtig gut, hat zum Kochen gebracht, hat sogar Salz reingetan, ne? Finde ich ja schon ganz große Leistung, und dann, als das Wasser gekocht hat, die Spaghetti da reingeschüttet. Und dann waren die Spaghetti fertig und er wusste nicht, wie er die aus dem kochenden Wasser kriegen sollte. Das war herrlich. Und dann hat er eine gute Idee gehabt. Dann ist er in seine Garage gegangen, hat seinen Tennisschläger geholt und hat versucht, mit dem Tennisschläger diese Spaghetti aus dem heißen Wasser. Aber die Maschen in einem Tennisschläger sind ja so groß, die flutscht natürlich ständig da unten durch, ne? Ist ein Tennisschläger eine feine Sache? Ja, aber zum Tennisspielen. Nicht um Spaghetti aus heißem Wasser zu holen. Seht ihr, und wir sind ein wunderbares Geschöpf, wenn wir die Dinge tun, die Gott für uns bestimmt hat. Aber wenn wir Dinge tun wollen, die Gott gar nicht für uns bestimmt hat, dann sind wir wie dieser Tennisschläger, der missbraucht wird. Und wenn schon ein, wie nennt man die, Ingenieur hier auf dieser Erde, wenn der eine Maschine baut, wenn der eine Waschmaschine baut, dann baut er die so, dass die Wäsche waschen kann, nicht, dass die Brot toasten kann. Eine Waschmaschine soll Wäsche waschen und eine Geschirrspülmaschine soll Geschirr spülen und ein Toaster soll toasten. Und du kannst ja mal einen Toaster benutzen zum Wäschewaschen. Es geht genauso wenig, wie du die Waschmaschine benutzen kannst zum Toasten. Und wir machen das ständig mit uns. Wir versuchen uns in bestimmte Rollen oder in bestimmte Aufgaben hineinzubegeben, die Gott nie für uns gedacht hat. Und dann kriegen wir das nicht hin und dann sagen wir, siehste, wusste ich doch gleich, dass ich unfähig bin und dass ich das nicht kann und dass ich dafür gar nicht gut genug bin. Ich weiß, das Bild ist ein bisschen überspitzt. Aber wir sind immer noch bei diesem Punkt. Warum haben wir diese Sehnsucht nach Wert, nach Achtung? Weil Gott uns geschaffen hat, nicht nur geschaffen, damit wir geschaffen sind, sondern er hat uns geschaffen mit einer Bestimmung, mit einer bestimmten Absicht. Und in uns steckt diese tiefe Sehnsucht herauszufinden, warum bin ich hier? Was soll meine Lebensaufgabe sein? Wofür hat Gott mich begabt? Wie will er, dass ich mich einsetze? Diese Sehnsucht ist da. Und wenn sie nicht da wäre, dann wäre wieder etwas ganz Gravierendes nicht in Ordnung in unserem Leben. Weil Gott uns mit dieser Bestimmung geschaffen hat, ist es auch unsere Aufgabe, diese Bestimmung herauszufinden. Ist es unsere Aufgabe herauszufinden, inwieweit wir innerhalb dieser Bestimmungen Gottes unseren Wert auch wahrnehmen können. Nun, wer bestimmt denn unser Selbstwertgefühl? Leider lassen wir es ganz oft nicht von diesen biblischen Aussagen bestimmen. Wovon macht die Welt den Wert abhängig, den Wert eines Menschen? Bitte? Vom Nutzen. Wie viel kann er leisten? Das ist doch heute die große Frage. Und wenn der Mensch viel leistet, dann ist er wertvoll. Wir werden gemessen nach Leistung. Was ist mit den Menschen, die nichts mehr leisten können? Seht ihr, wir sagen, die Welt geht danach. Leider ist das eine Philosophie, die oft auch in unseren Gemeinden Einzug gehalten hat. Leute, die in der Gemeinde viel oder in die Gemeinde viel investieren, die viel tun, das sind die guten, die tollen Gemeindemitglieder. Und die Schwachen, die vielleicht nichts bringen können, naja, die muss man tragen, weil das ja eben eine Gemeinde ist. Aber man spricht nicht mehr von Wert. Seien wir vorsichtig, Gott hat andere Wertmaßstäbe und er wird einen Menschen niemals nach seinem Wert beurteilen. Der Mensch, der behindert geboren wird und der sein ganzes Leben nichts tun kann, ist in Gottes Augen genauso wertvoll wie du, die du vielleicht in voller Kraft einen ganzen Einsatz bringen kannst. Wert ist nicht abhängig von Leistung. Das müssen wir uns selbst auch wieder sagen. Warum haben wir solche Angst vorm Krankwerden, vorm Altwerden? Die Angst, dann nicht mehr leisten zu können, dann abhängig zu werden von anderen. Die Angst, dann abgeschoben zu werden, die ist doch unterschwellig da. Oder auch, wovon machen wir unseren Wert noch abhängig? Von Äußerem, vom Aussehen. Auch das ist ein Grund, warum viele Frauen Angst haben vorm Altwerden. Was ist, wenn meine Haut dann nicht mehr so schön glatt ist? Wisst ihr, dass man in Deutschland mehr Geld für Kosmetikmittel ausgibt als für Reisen? Und Deutsche reisen schon viel. Aber man hat also das mal statistisch festgehalten und man hat gesagt, die Deutschen geben insgesamt mehr Geld für Kosmetikartikel aus als für Reisen. Das sagt uns doch etwas. Die Orangenhaut an den Oberschenkeln muss genauso weggecremt werden, wie die Anti-Faltencreme, die jetzt alle auf den Markt kommen und so weiter und so weiter. Ich sage ja nichts dagegen, dass wir nicht uns schön machen dürfen. Aber wenn die Angst mitschwingt, ich habe Angst, alt zu werden, und dann die Angst, mein Mann könnte sich dann umsehen nach einer Jüngeren. All das, was da mitspielt, ich kann euch sagen, die Ängste, die da immer wieder zur Sprache kommen, weil wir den Wert abhängig machen vom Äußeren. Wovon können wir es noch abhängig machen? Unseren Wert. Von der Gesundheit. Das hat aber wieder mit Leistung zu tun. Ne? Ob ich auch athletisch bin, ob ich mich gut bewegen kann oder ob ich eher lahm durch die Gegend laufe. Können es andere Dinge geben? Wovon machen wir bitte Geld? Geld, das hat oft mit Karriere zu tun. Wie weit habe ich es gebracht auf der Sprosse? Der Berufsleiter, wie hoch ist mein Gehalt? Was kann ich mir leisten? Und die sich dann ihre Weltreisen leisten können, die haben Wert. Oder die eben einen Monats- oder Jahresgehalt haben von so und so viel. Die sind etwas wert. Aber guckt euch die Sportler an. Solange sie ihre Siege erringen, haben sie Wert und dann werden sie fallen gelassen wie sonst etwas. Wert, wenn wir ihn nach menschlichen Maßstäben anwenden, der ist immer nur von kurzer Dauer. Und ich sage noch einmal, wir sind als Christen nicht ganz frei davon. Auch wir schauen oft auf Äußeres. Auch wir schauen oft auf das, was Leute können oder nicht können. Auch wir wählen manchmal in die Ämter hinein, bis in die Gemeinden hinein, nach Positionen, die die Leute in der Berufswelt haben und vielleicht gar nicht so sehr nach geistlichen Qualifikationen. Was ist unser Wert? Wir lassen unseren Selbstwert oder wir machen unseren Selbstwert abhängig davon, dass wir in falsche Spiegel schauen. Wir schauen in den Spiegel der Welt und die Welt sagt uns eben Leistung und Aussehen und Karriere und Geld. Das sind die Dinge, die den Wert ausmachen. Manchmal schauen wir auch in falsche Bücher, die uns dann falsche Lehren vorgaukeln, will ich gar nicht so sehr darauf eingehen. Aber wenn wir zum Beispiel, habe ich heute Morgen schon erwähnt, unsere Kinder nur dann loben, wenn wir sie gute Leistung nach Hause bringen, wenn ich ihnen nur dann sage, wie lieb ich sie habe, wenn sie eine Eins nach Hause bringen, dann schüre ich dieses Denken. Wenn du etwas leistest, wenn deine Leistungen gut sind, dann bist du geliebt. Wenn du deine Leistungen gut sind, dann wirst du gelobt und sonst, naja, bist du eben nicht so viel wert. Ich habe wunderbare Erfahrungen gemacht, gerade auch mit dem, dass Leistung, dass Wert nicht abhängt von Leistung. Ich will das kurz erzählen. Als ich von den Philippinen zurückkam, war ich ja sehr, sehr schwach und sehr, sehr krank. Und als die Bibelschule mich dann eingeladen hat, dort in die Mitarbeit einzusteigen, habe ich dem Herrn Klaassen, der damals Schulleiter war, gesagt, das kannst du nicht machen. Du kannst nicht eine todkranke Frau einstellen. Und er sagte, doch, kann ich. Gib uns einfach die Zeit und die Kraft, die du hast, mehr wollen wir nicht. Und ich kann sagen, zu dem Zeitpunkt sah es aus, als hätte ich nicht mehr viel Zeit. Und Kraft hatte ich sowieso nicht. Aber er sagte, gib uns einfach nur die Zeit und die Kraft, die du hast, mehr wollen wir nicht. Angenommen zu sein, obwohl ich nicht leisten konnte oder nur wenig leisten konnte, war eine ganz wunderbare Erfahrung. Aber ich habe eben auch ganz andere Erfahrungen gemacht. Und vielleicht könnt ihr euch damit identifizieren. Mein Vater ist gefallen, habe ich euch heute Morgen schon gesagt. Meine Mutter hat dann wieder geheiratet und mein Stiefvater war Alkoholiker. Das wenige Geld, das er verdient hat, hat er meistens vertrunken. Wir waren eine sehr, sehr arme Familie im Dorf. Wir gehörten zur untersten Schicht. So war ich angezogen und so war ich auch, wurde ich auch behandelt von meinen Klassenkolleginnen und Kollegen, die mich Bauerntrampel und Brillenschlange nannten, die mich zwar einluden, wenn es darum ging, für eine Mathearbeit zu pauken, aber wenn es um eine Geburtstagsfeier ging, dann wurde ich nicht eingeladen. Ich passte nicht in ihre Welt. Wir waren zu arm. Ein Geschenk konnte ich sowieso nicht mitbringen. Warum sollte man mich zum Geburtstag einladen? Weil ich die Anerkennung, die Liebe, die Freundschaft meiner Klassenkollegin nicht gewinnen konnte, dachte ich, dann werde ich eben kompensieren durch gute Leistungen. Ist mir nicht schwer gefallen, Klassenbeste zu werden. Jetzt hatte ich zwar die Anerkennung der Lehrer, aber bei meinen Mitschülern war ich noch weiter unten durch, denn jetzt war ich der große Streber. Dann habe ich angefangen zu stehlen. Ich dachte, wenn ich stehle, dann habe ich Geld. Und wenn ich Geld habe, kann ich auch Geschenke kaufen. Ich habe dann von diesem gestohlenen Geld Geschenke gekauft. Es ging mir gar nicht darum, dass ich das Geld hatte. Aber ich habe gedacht, wenn ich ihnen Geschenke mache, dann haben sie mich vielleicht ein bisschen lieb. Dann nehmen sie mich vielleicht an. Dann laden sie mich vielleicht ein. Aber mit Geschenken kann man keine Freundschaft kaufen. Und gelogen habe ich, das Blaue vom Himmel herunter. Und in all den Geschichten, die ich erzählt habe, war ich der große Held. Irgendwie musste ich doch Anerkennung kriegen. Kam nicht. Und als ich so 14, 15, 16 war, da erschien mir mein Leben so lebensunwert wie nur irgendetwas. Mir erschien mein Leben nur noch wie ein Leben zum Wegwerfen. Und dann kam ich ja mit 16 zum Glauben. Und dann würde man denken, jetzt wenn man zum Glauben kommt und Jesus hat, ja dann ändert sich ja alles. Aber es ändert sich auch nicht alles über Nacht. Ich hörte jetzt zwar, dass ich in Gottes Augen unendlich wertvoll bin. Ich hörte zwar, dass Gott mich gewollt hat und dass ich für ihn kostbar bin. Aber das hörte ich hier und nahm mit meinem Kopf auf. Aber in meinem Herzen blieb es Jahre, einige Jahre lang immer noch so, aber ich bin die Letzte. Mein Leben ist nichts wert. Wenn ich meinen Hintergrund angeschaut habe, da war so vieles so verkorkst, ich hatte nichts wert. ich war nichts wert. Und irgendwann dann mal, dann hat mir jemand die Pistole auf die Brust gesetzt und hat gesagt, Anita, du musst dich entscheiden. Du musst dich entscheiden, wem du mehr glauben willst. Gott oder dem, was die anderen dir zeigen oder sagen. Oder auch Gott oder deinen eigenen Gefühlen. Was sagt Gott? Du bist wertvoll. Was sagt meine Gefühle? Bin ich nicht. Fühle ich nicht, sehe ich nicht, erfahre ich nicht. Gott sagt, du bist wertvoll. Ich habe mich dann entschieden, Gott mehr zu glauben, als all dem, was ich bis dahin geglaubt habe und als alles, was die Umgebung mir zeigte. Und wie zeigt man Gott, dass man ihm glaubt? Indem man dafür Danke sagt. Und dann habe ich angefangen, 10-mal am Tag, manchmal 20-mal am Tag zu sagen, Gott, du sagst es, also stimmt es, also bin ich wertvoll, also danke ich dir dafür. Habe ich gefühlt? Nein. Hat meine Umgebung es mir gezeigt? Nein. Aber Gott hat es gesagt. Und Gott lügt nicht. Also Gott, du hast gesagt, ich danke dir dafür. 2 Jahre hat das etwa gebraucht, dass ich das immer wieder mich entschieden habe, Gott sagt es, also stimmt es, also danke ich ihm dafür. Und es hat etwa 2 Jahre gedauert, bis das, wofür ich mich entschieden hatte, gesagt ist, bis zu meinem Herzen und zu einer Lebensgrundlage wurde. Meine Vergangenheit hat sich dadurch nicht geändert. Die Erfahrungen waren immer noch dieselben. Aber jetzt hatte ich plötzlich im Herzen erfahren, ich bin wertvoll. Ich hatte eine Grundlage bekommen, die mich von da an durchgetragen hat. Habe ich immer noch negative Erfahrungen gemacht? Ja. Habe ich immer noch Ablehnung erfahren von Einzelnen? Ja. Habe ich immer noch weniger geleistet als andere in ganz vielen Bereichen? Ja. Habe ich jemals so viel Geld verdient wie andere? Nein. Aber das spielte alles keine Rolle mehr. Ich hatte eine Grundlage. Mein Wert war in Christus. Meine Identität war er und nicht das, was ich äußerlich erreichen konnte. Nur, selbst wenn man diese Grundlage hat, heißt das nicht, dass es einem auf diesem Gebiet immer gut geht. Kann ich euch auch sagen. Da sitze ich in einer Röntgenkabine und ihr wisst ja, wie das in einer Röntgenkabine zugeht. Oberkörper frei machen. Ich habe eine doppelte Brustamputation hinter mir. Und dann sieht der Oberkörper entsprechend aus. Okay? Das zweite war Brille abnehmen. Wenn ich meine Brille abnehme, dann stehe ich so ziemlich im Dunkeln, ne? Und dann kam das Schlimmste, Zähne rausnehmen. Das finde ich immer am allerschlimmsten. Ich saß da in dieser Röntgenkabine und dachte, ein Wrack zum Wegwerfen. Mein Selbstwertgefühl war erschüttert, kann ich euch sagen. Und es hat einige Stunden gedauert, bis ich zurückfinden konnte zu dieser Grundlage, Anita, dein Wert hängt nicht ab von deinem Körper. Dein Wert hängt nicht ab von deiner Gesundheit. Dein Wert hängt nicht davon ab, ob du Brille trägst oder keine oder falsche oder deine eigenen Zähne hast. Dein Wert ist in Christus und Christus hat sich nicht verändert. Christus ist immer noch der Gleiche, der Wunderbare, der Starke, der mich mit seiner Kraft erfüllt. Aber es hat einige Stunden gedauert. Nur, dass ich zurückkommen konnte zu dieser Grundlage, war nur möglich dadurch, dass ich die Grundlage hatte. Seht ihr, wenn jemand diese Grundlage nicht hat, wohin soll er denn zurückkehren, wenn er solche Erfahrungen macht? Dann kann er nur erschüttert sein, dann kann er nur am Boden liegen, dann kann er nur denken, ja, es ist wirklich nur noch zum Wegwerfen. Und seht ihr, das ist das Wichtige. Wir sind so wertvoll in Gottes Augen und wir müssen aufhören, unseren Wert abhängig zu machen von äußeren Dingen. Die äußeren Dinge, auch wenn sie heute noch schön sind, können uns morgen genommen sein. Heißt das dann, du hast morgen keinen Wert mehr? Egal wie jung oder alt, egal wie schön oder jetzt sage ich mal auch behindert oder vielleicht sogar verkrüppelt, egal wie dein Körper aussieht, du bist unendlich wertvoll. Und so wie Gottes Liebe grenzenlos ist, ist seine Werteinstufung bedingungslos. Er sagt nicht, du bist mehr wert als die Nächste und du bist mehr wert als die Nächste, weil. Das machen wir. Wir stufen Menschen ein. Gott sieht den Menschen, liebt dich so, als wärst du der einzige Mensch auf dieser Welt und gibt dir einen Wert, als wärst du das einzige Geschöpf, das er je gemacht hat. So sieht Gott uns. Und wenn wir das nicht zu unserer Lebensgrundlage machen, dann werden wir uns ständig abhängig machen von dem, was Menschen denken, was Menschen sagen. Und wenn Menschen uns dann mal wieder ablehnen, wenn sie dann unseren Vorschlag mal wieder nicht ernst nehmen, wenn sie uns mal wieder nicht Danke gesagt haben, obwohl wir uns eingesetzt haben, dann reagieren wir mit unserem Schmollen, unserem Beleidigtsein und meinen, unser Wert wäre davon abhängig. Wir brauchen ein gesundes Selbstwertgefühl. Nicht, weil das die Welt uns einredet. die redet ja viel von gesundem Selbstwertgefühl. Die sagt uns auch, stell dich 10 Minuten vor den Spiegel und sag dir 10 Minuten lang, du bist wertvoll, dann glaubst du es irgendwann auch. Das ist ein sehr wackeliges Fundament, kann ich euch sagen. Könnt ihr mal probieren. Wir brauchen ein besseres Fundament. Und auf diesem Fundament dürfen wir sagen, wir sind wertvoll. Das hat nichts mit Stolz zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass wir Ja sagen zu dem, was Christus aus uns gemacht hat. Und er hat uns wertvoll gemacht. In seinen Augen sind wir kostbar. Wir werden die Verse nachher noch lesen. Das ist ganz wichtig. Es gibt auch christliche Kreise, muss ich ja ehrlich sagen, die sagen, man soll über das Thema Selbstwertgefühl gar nicht reden. Das ist ein ganz egoistisches Thema. So wie Selbstverwirklichung und Selbstbefriedigung ist auch Selbstwertgefühl negativ behaftet. Nein. Ich glaube, wenn wir kein gesundes Selbstwertgefühl haben, dann hat das gravierende Auswirkungen. Zum Beispiel, wie du vorhin sagtest, eine gravierende Auswirkung auf unsere Beziehung zu Gott. Wenn ich nicht begreife, welchen Wert er mir gegeben hat, lebe ich in ständiger Anklage gegen ihn, weil ich unzufrieden bin mit dem, wie er mich gemacht hat, in welche Situation er mich gestaltet hat. Ich kann meine Liebesbeziehung zu ihm überhaupt nicht pflegen, weil ich immer ihm die Schuld gebe dafür, dass in meinem Leben Dinge nicht so sind, wie sie sind. Und wenn ich keine gesunde Beziehung zu Gott pflege, wie will ich ihm dann dienen können? Wie will ich hier als Christ ein Zeugnis sein können für ihn? Es ist ganz wichtig, dass wir die Sache mit dem Selbstwertgefühl wirklich auf die Reihe bekommen. Außerdem habe ich dann Probleme mit dem Nächsten. Wenn ich ein ungesundes Selbstwertgefühl habe, dann bin ich immer darauf aus, von anderen Lob und Anerkennung zu bekommen. Dann bin ich immer darauf aus, dass ich es anderen recht mache, sogar meine eigenen Überzeugungen aufs Spiel setze dabei. Dann rede ich der Susanne nach dem Mund, weil ich ja so gerne möchte, dass sie mich gern hat. Ich kann ruhig anderer Meinung sein, die würde ich natürlich nicht sagen. Ich tue es also sogar auf Kosten der Wahrheit. Und ich mache dem anderen Geschenke, das ist ja oft, was so abläuft in unserem Leben, dahin, dass ich dem anderen zwar ein Geschenk mache, aber eigentlich nicht, um dem anderen eine Freude zu machen, sondern weil ich weiß, ich manipuliere ihn damit. Dann ist er ja verpflichtet, mir auch was Gutes zu tun. Kennt ihr das? Und ich kann sogar zu jemandem hingehen und sagen, du, ich hab dich lieb, aber ich sage das eigentlich nur, weil ich in diesem Augenblick brauche, dass der andere sagt, ich dich auch. Dann gebe ich also dem anderen ein nettes Wort, weil ich etwas brauche. Unser Leben wird sehr egoistisch, wenn unser Selbstwertgefühl im Eimer ist. Und von daher ist es wichtig, dass wir uns fragen, welchen Wert geben wir uns? Wie malst du dich selbst auf der Leinwand deiner inneren Vorstellung? Und wir alle haben ein Bild von uns. Und wenn das Bild ein hässliches Bild ist oder ein negatives, weil wir meinen, wir können nichts, dann handeln wir auch entsprechend. Denn wir werden immer getrieben von dem, was drin ist. Wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so ist er. Und wenn du negativ von dir denkst, wenn du klein von dir denkst, wenn du unbedeutend von dir denkst, wird alles, was du tust, deine Begegnung mit anderen, klein und unbedeutend. Erkenne deinen Wert in Christus. Du bist nicht wertvoll, weil du so eine tolle Person bist. Aber wenn du Christ bist, dann bist du wertvoll, weil Christus in dir wohnt. Und was steht in Kolosser 2? In ihm die Fülle der Gottheit und er in mir. Und du sagst, du bist nicht wertvoll? Du bist gesegnet mit allem geistlichen Segen. Alle geistlichen Reichtümer in dir. Sag nie mehr, ich bin nicht wertvoll. Und erst wenn du erkannt hast, wie wertvoll du bist, wie reich beschenkt du bist, wie wunderbar Gott dich gemacht hat, wie wunderbar er dich ausgestattet hat, dann kannst du auch auf andere Menschen zugehen, dann kannst du ihnen das sein, dann kannst du Gott und anderen Menschen dienen. Und dafür sind wir auf dieser Erde. Wir sind nicht hier, um uns selbst zu drehen. Wir sind nicht hier, um uns selbst zu verhätscheln und vertätscheln. Es geht nicht darum, dass wir uns auf die Schulter klopfen und sagen, wie toll sind wir. Aber die Frau in Sprüche 31, von ihr lesen wir, Kraft und Würde sind ihr gewandt. Womit verbindet ihr Würde? Auch mit aufrechter Haltung. Auch mit einem erhobenen Kopf, nicht erhobener Nase. Diese Leute sind hochnäsig, die rede ich nicht. Aber erhobenem Kopf und nicht die Leute, die sich immer ducken und meinen, mich will ja sowieso keiner. Wenn ich ein negatives Selbstbildnis habe, lebe ich auch in ständiger Angst vor dem Versagen. Denn ich habe ja das Gefühl, wenn ich wieder versage, dann lehnen mich andere Leute noch mehr ab. Aber habt ihr schon mal gemerkt, wie Angst vor dem Versagen uns richtig unsicher macht und dann versagen wir erst recht? Darum, wenn ihr das nächste Mal auf Besuch geht und ihr habt kleinere Kinder, sagt denen nicht vorher, pass am Tisch, ja, auf, dass du kein Glas umwirfst. Die leben unter solcher Spannung, dass das Glas garantiert umfällt. Weil dieser Druck, die Angst vor dem Versagen, der lässt erst Dinge passieren. Wir erleben das manchmal bis hinein in die Bibelschule, wenn zum Beispiel ein Bibelschüler oder eine Bibelschülerin nicht so gut klarkommt mit dem praktischen Mitarbeiter. Die sagt, also wenn die neben mir steht oder so, dann mache ich alles falsch. Sogar Dinge, die ich eigentlich gut kann. Aber wenn die mir über die Schultern kommt, dann werde ich so unsicher, dann kriege ich plötzlich solche Angst vor dem Versagen. Und wenn wir erst Angst haben vor Versagen. Dann, ne? Es ist so wie die Autofahrer, die Angst haben vorm Autofahren und sehr ängstlich hinterm Steuer sitzen, das sind oft die Unfälle verursachen, weil das einfach so unsicher macht. Also dann leben wir auch in ständiger Angst vor Strafe, auch vor Strafe vor Gott, und wir leben in ständiger Selbstanklage. Ein Leben, das dem wir nicht den Wert geben, den Gott uns gegeben hat, wird ein Leben in der Bedrängnis sein, in der Gefangenschaft. Wir sind nicht frei, wir können uns nicht entfalten. Es ist so, als würde man einen Topf über eine Blume gestülpt haben und ihr das Licht nimmt und den Raum zum Wachsen. Wie komme ich denn nun zu diesem Wert? Wenn ich weiß, es ist ganz, ganz wichtig, dass ich ein gesundes Selbstwertgefühl habe, wenn ich das begriffen habe, dass Gott es auch möchte, dass ich mir meines Wertes bewusst bin, denn nur dann kann ich ihm die Ehre geben, die ich ihm mit meinem Leben geben soll. Darum ist es ihm ganz wert, dass ich mehr und mehr verstehe, was Gott von mir will und wie Gott über mich denkt. Ich muss mich entscheiden, ihm mehr zu glauben. Die Modezeitschrift, die mir sagt, ich muss die Proportionen haben, um wertvoll zu sein, die leg ruhig mal beiseite. Wer hat die schon? Diese perfekten Proportionen, die Modelle haben. Und selbst da gibt's keine perfekten Dinge, ne? Entweder sie sind zu spindeldürr und die dürfen jetzt nicht mehr über den Laufsteg laufen, weil sie zu dürr sind. Oder sie haben zu viele Pfunde, dann dürfen sie auch nicht mehr laufen. Diese armen Fotomodelle oder diese, ne, die über den Laufsteg laufen. Was müssen die ständig nur sich um ihren Körper drehen, damit der die Maße hat, damit sie noch über den Laufsteg laufen dürfen? Nein. Unsere Körpermaße bestimmen nicht unseren Wert. Wobei ich nicht sagen will, dass wir nicht auch auf Körpermaße achten sollen. Da gibt es Dinge, die wir verändern können. Nur mal als Beispiel, wenn ich das Gefühl habe, ich bin zu dick und darum gefalle ich mir nicht, dann tu was dagegen. Es wäre auch falsch zu sagen, ich bin halt so, man muss mich so verbrauchen. Ich mag mich zwar nicht und andere mögen mich auch nicht, aber das ist halt so. Was ist das denn für eine Haltung? Nein, wir können schon Dinge verändern, aber es gibt ja Dinge in unserem Leben, die wir nicht verändern können. Und dann ist es wichtig, die Dinge, die wir nicht verändern können, anzunehmen und die Dinge, die wir verändern können, an denen zu arbeiten. Auch wenn du das Gefühl hast, nee, ich mache in der Gemeinde nie meinen Mund auf, ich habe so wenig Bibelwissen, ja, dann lass es doch nicht dabei. Bibelwissen kann man sich aneignen. Komm mal zur Urlaubsbibelschule nach Brake oder mach ein Bibelstudium sonst wo, kannst du auch mal ein Fernstudium machen. Aber einfach zu sagen, ich weiß eben nicht mehr und darum mache ich meinen Mund nicht auf. Oder du sagst, nee, ich werde nie in der Kinderarbeit mitarbeiten oder in der Frauenarbeit, habe ich ja noch nie gemacht. Ja, dann fang mal an zu lernen. Indem du einsteigst, entdeckst du Gaben, kannst du dazu lernen. Also es gibt Dinge, die wir verändern können oder sind wir auch verantwortlich. Gott hat uns einen Verstand gegeben, er hat uns die Möglichkeiten gegeben, Dinge zu verändern. Das ist ja das Schöne heute, dass wir so viele Möglichkeiten haben zu lernen und zu wachsen und Korrektur anzunehmen. Aber es gibt eben Dinge, die wir nicht verändern können. Wichtig ist, dass du in deinen Gedanken anfängst. Ich sage noch einmal, wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so ist er. Wenn du ein bestimmtes Bild von dir hast, hier in deinem Kopf, und dieses Bild entspricht nicht dem Bild, das Jesus von dir hat, dann verändere es. Da steht in Philipper 4, Vers 8, was lieblich ist, was gerecht ist, was wahrhaftig ist, was Lob verdient, was eine Tugend ist, darüber denkt nach. Mit anderen Worten, das Bild, das du von dir malst, entspricht das der Wahrheit? Wahr ist nur Gott. Wahr ist nicht das, was die Modezeitschrift sagt. Wahr ist nicht das, was andere Menschen dir sagen. Wahr ist, wirklich wahr ist nur das, was Gott über dich sagt. Und dieses Bild, das muss erstmal da innen auf der Leinwand deiner Vorstellung laufen. Wie sehr die Leinwand unserer Vorstellung uns bestimmt, mache ich euch deutlich an einem anderen Beispiel. Sagen wir mal, da ist jemand, der will abnehmen. Und diese Person sagt, also ich werde in den nächsten Monaten versuchen, 10 Kilo runterzukriegen. Nur mal als Beispiel. Aber auf der Leinwand laufen immer die Sahnetorten ab und die Eisbecher. Was wird passieren? Wird sie sie essen? Das, was da abläuft, treibt uns. Das ist der Motor, der uns dahin bringt, wo wir hinwollen. Da war auch eine Frau, die wollte abnehmen. Und dann hat sie morgens noch mit ihrer Freundin telefoniert und hat gesagt, also wenn ich in die Stadt gehe, dann hat immer zu meinem Stadtbesuch auch ein Besuch in einem Café dazu gehört. Aber ich will jetzt ja abnehmen. Und ich werde nur ins Café gehen, wenn direkt vor dem Café ein Parkplatz ist. Und das hat sich schon mal ein bisschen eingeschränkt, ne? Und dann am Abend ruft die Freundin an und sagt, na, wie war's? Du warst doch in der Stadt heute Nachmittag, ja. Warst du auch im Café? Ja, war ich auch. War denn da ein Parkplatz? Ja, als ich das vierte Mal vorbeigefahren bin. Die Sahnetorte hat gelockt. Und dann fährt man so lange an diesem Café vorbei, bis man dann sogar den Parkplatz hat und jetzt die perfekte Entschuldigung, das doch zu essen. Denn das, was da abläuft, das ist der Motor, der uns treibt. Seht mal, jedes Sexualverbrechen spielt sich erst hier ab. Und dann, wenn sich die Gelegenheit ergibt, dann wird zur Tat. Was läuft auf deiner Leinwand ab? Welche Filme lässt du dort ablaufen? Lässt du Gottes Filme ablaufen? Lässt du ihn sein Bild über dich dorthin malen? Und willst du diesem Bild entsprechen, das er von dir hat, oder willst du dem Bild entsprechen, das die Modezeitschrift über dich malt? Wir müssen uns entscheiden. Wir müssen uns entscheiden, und das beginnt immer mit dem Kopf. Und dann, wenn ich mich da mal entschieden habe, dann werde ich merken, wenn ich das Bild vor mir habe, das Gott von mir hat, dann kann ich viel eher auch Veränderungen vornehmen. Wobei ich auch hier ein Wort der Vorsicht sagen möchte. Manchmal wollen wir uns verändern, weil wir eine bestimmte Vorstellung von uns haben. Und das ist vielleicht gar nicht Gottes Vorstellung von uns. Wenn Gott uns helfen soll bei Veränderungen, dann denkt daran, er verändert uns da, wo er Veränderung sehen möchte, nicht notwendigerweise da, wo ich Veränderung sehen möchte. So in meinen jungen Jahren als Christ, dann habe ich ja verschiedene Frauen angeguckt und dann waren da immer so einige ganz stille, zurückhaltende Frauen. Und ich dachte, das sind bestimmt Frauen nach dem Herzen Gottes. Still und zurückhaltend, reden nur, wenn sie gefragt werden, sanft und so, so möchte ich werden. Und dann habe ich mich angestrengt, still zu sein und nichts mehr zu sagen. Und dann kam wieder, bist du krank? Plötzlich waren alle besorgt um mich, weil ich so was von unnatürlich wurde, das hatte gar nichts mit Veränderung zu tun. Wenn du als impulsiver Mensch von Gott geschaffen bist, dann darfst du auch impulsiv sein. Deswegen nicht sündigen, deswegen nicht unheilig werden. Aber Gott wird dir nicht einfach nur ein anderes Temperament geben, weil du die stille Frau so sehr bewunderst. Und die Stille denkt wohl, oh, ich wünschte, ich könnte so extravertiert sein wie. Und die versucht dann so irgendwas aufzusetzen, ne? Und jeder merkt, das ist gekünstelt. Die setzt da irgendwas auf, was ihrem Wesen gar nicht entspricht. Nein, nein, wir sollen nicht anfangen, uns zu verbiegen. Aber wir sollen das Bild vor Augen haben, das Gott von uns hat, unendlich wertvoll. Und ich gestalte diesen Menschen um mehr und mehr in mein Bild, nicht um ihn wertvoller zu machen. Du kannst nicht wertvoller werden, als du schon bist, aber um ihn brauchbarer zu machen in meinem Dienst. Du bist wertvoll. Dann, wenn ich das in meinen Kopf einmal klar gemacht habe, dann halte ich fest an diesen Dingen wie: Wertvoll bin ich nicht, wenn ich ein gutes Gefühl im Blick auf mich selbst habe. Wertvoll bin ich auch nicht dann, wenn andere mir zujubeln. Wertvoll bin ich, weil ich von Gott gewollt, geliebt und angenommen bin. So, das ist die Wahrheit, auf die ich mich stellen muss. Bist du davon überzeugt, frage ich noch einmal, auf welcher Stufe stufst du dich ein, auf dieser Skala 1 bis 10? Wenn es stimmt, dass Gott dich wertvoll einstuft, wo stufst du dich ein? Stimmst du mit Gott überein oder stimmst du mit dem überein, was die Welt sagt? Natürlich gibt es auch ein paar praktische Dinge, die ich tun kann, habe ich eben schon gesagt. Eins, verändere Dinge, die du verändern kannst. Jetzt habe ich mal einen Blick auf Abnehmen oder einen Blick auf Bibelwissen aneignen. Könntet ihr ein paar andere praktische Dinge nennen? Arbeite an Dingen, an denen du arbeiten kannst. Was könntest du tun, was könntest du verändern? Was vielleicht helfen könnte, bitte? Ehrlich sein. Das ist ein ganz wichtiges. Auch, ja. Echt sein, habe ich auch verstanden, ehrlich sein, echt sein, zu dir stehen, nicht zu meinen, du müsstest so tun, als wärst du jemand anders. Ehrlich sein, ist eine große Hilfe. Das heißt auch, man steht zu seinen Schwächen. Wir haben nicht alle nur Stärken, wobei es den Deutschen ja leichter fällt, Schwächen zuzugeben als Stärken, besonders wenn sie Christen sind. Das ist ja wieder Stolz, ne? Wenn wir zugeben, dass wir etwas können. Ich vertrete ja eine Missionsgesellschaft, muss dann auch Bewerbungsbögen austeilen und die auch wieder einsammeln und beurteilen. Auf unserem Bewerbungsbogen steht unter anderem, nenne 3 deiner größten Stärken und nenne 3 deiner größten Schwächen. Und ich kann euch garantieren, fast alle schreiben Schwächen auf und keine Stärken. Aber das ist eine ungesunde Selbsteinschätzung. Es heißt in Römer 12, schlag das mal auf, Römer 12, ganz wichtige Stelle. Die Übersetzung bringt es nicht ganz so deutlich zum Tragen. Das würde nämlich ein bisschen in die Kerbe gehen, sei auf Bescheidenheit bedacht, nenne deine Stärken lieber nicht. Kann ich mal eine andere Übersetzung hören? Ist mal irgendeine andere Übersetzung? Ja, Römer 12, Vers 3. Also nicht höher, nicht eingebildet sein, aber maßvoll, mit dem richtigen Maß, so wie Gott das Maß ausgeteilt hat. Das heißt realistische Selbsteinschätzung. Dann sehe ich die Stärken, die Gott mir gegeben hat, sehe die Gaben, die er mir gegeben hat, aber ich sehe auch meine Schwächen. Und ich darf ehrlich dazu stehen. Ich muss nicht so tun, als ob. Und das ist so befreiend, wenn wir nicht mehr etwas vorgeben müssen, was wir gar nicht sind. Wenn wir nicht etwas beweisen müssen, was wir gar nicht beweisen können. Wenn wir ehrlich und echt sein dürfen. Und Menschen, die echt sind, die authentisch sind, habt ihr schon mal gemerkt, wie wohltuend es ist, mit solchen Menschen umzugehen, wo man einfach das Gefühl hat, die Person ist echt. Echt. Die sagt, was sie meint und meint, was sie sagt. Die spielt nicht irgendetwas vor, sondern die lässt auch hinter die Kulissen gucken, kann auch Versagen zugeben. Aber sie sagt auch ehrlich, das kann ich gut, darin bin ich gut. Und das setze ich jetzt auch ein für den Herrn. Also wichtig, dass wir uns gesund einschätzen, maßvoll, nach dem richtigen Maß, nach dem Maß, das Gott gegeben hat. Hör auf, von Dingen zu träumen, die nicht sein können. Ist eine Sache, die wir uns immer wieder vor Augen führen müssen. Wenn du träumst von einer Sache, die nicht sein kann, dann gehst du nur enttäuscht durch dein Leben und denkst, ja, wenn ich das könnte, dann wäre ich auch etwas wert. Wenn Gott dir nicht die Gabe gegeben hat, dann träum nicht davon. Er kann zwar ein Wunder tun und kann dir in einer bestimmten Situation sogar diese Gabe geben, aber es wird bestimmte Dinge geben, die erreichen wir nie. Und dann hör auf, davon zu träumen. Träumen kostet so viel Kraft. Träumen raubt uns so viel Zeit. Träumen hindert uns daran, die Dinge heute zu tun, die wir heute tun sollen, weil wir von der Zukunft träumen, in denen wir eines Tages Bundeskanzlerin sind. Wahrscheinlich wird das keiner von uns werden, also hören wir auf, davon zu träumen. Vielleicht streben wir auch nicht danach, das ist auch gut. Also hör auf zu träumen. Tagträume sind was ganz Gefährliches. Bis dahin, ja, wenn ich einen Mann hätte und wenn ich Familie hätte und wenn ich und wenn ich und wenn ich. Nein, hör auf zu träumen von Dingen, die nicht sein können. Du darfst träumen. Träume sind ganz, ganz wichtig für unser Leben. Aber träum von Dingen, nach dem Maß, das Gott dir gegeben hat. Träum von Dingen, die in irgendeiner Weise auch möglich sind. Sie können dich auch anspornen und motivieren, auf Dinge zuzugehen. Hör auf zu vergleichen. Wichtiger Tipp für uns Frauen, hör auf zu vergleichen. Wir sind ständig in der Gefahr, uns miteinander zu vergleichen. Und seltsamerweise vergleichen wir uns oft mit denen, die mehr haben oder mehr können oder mehr sind. Nur ganz selten vergleichen wir uns dann mit anderen, die weniger haben. Und das stimmt uns dann dankbar. Aber weil wir uns meistens mit denen vergleichen, die unserer Meinung nach mehr haben, mehr sind und mehr können, darum schneiden wir schlecht ab und sagen wieder, siehste, ich habe nicht so viel Wert. Unsinn. Hör auf, dieses Vergleichsspiel zu spielen, denn Gott hat dich so gemacht, wie du bist, weil er dich so wollte. Und erneuere dein Gottesbild. Mit anderen Worten, glaub Gott mehr als deinen Gefühlen, glaub Gott mehr als deine Umgebung. Gott meint es so gut mit dir und Gott belügt dich nicht. Und er sagt einige wunderbare Dinge in seinem Wort. Wer liest die folgenden Verse? Ihr habt sie da aufgeschrieben. Jesaja 13, 12. Wer liest mal bitte? Jesaja 13, 12. Seltener haben wir in einer anderen Übersetzung ein anderes Wort. Steht überall selten. Jesaja 13, 12. Wertvoll. Steht noch ein anderes Wort in einer anderen Übersetzung? Bei mir steht kostbarer. Wertvoll wäre das Gleiche. Und selten auch. Seltene Steine sind ja besonders kostbar. Seltenes Metall. Seltene Briefmarken. Ne? Also je seltener es vorkommt, desto kostbarer wird ja eine Sache. Und Gott sagt hier, ich will den Menschen kostbarer machen als Gold. Gold ist ja das kostbarste Metall überhaupt. Und Gott sagt, ich will den Menschen wertvoller, kostbarer machen als Gold. Wem glaubst du eigentlich? Dieser Welt oder dem, was Gott sagt? Du bist kostbarer als Gold. In Jesaja 43, Vers 4. Ersten Teil nochmal, Steffi. Treuer oder teurer? Teuer, weil du teuer bist in meinen Augen. Und wow, du bist teuer, das ist wieder das Wort kostbar gemeint, du bist kostbar in meinen Augen, du bist wertvoll in meinen Augen und ich habe dich lieb. Was braucht ihr noch, um euch von eurem Wert überzeugen zu lassen? Gilt Gottes Wort? Nehmt ihr es für euch in Anspruch? Wenn Gott sagt, ihr seid so wertvoll, dass ich, hier spricht er zum Volk Israel, dass ich ganze Völker für euch hingebe, was könnten wir sagen? Wir waren in Gottes Augen so wertvoll, dass er was? Seinen Sohn für uns gegeben hat, sein Liebstes. Wir sind teuer erkauft. Und weil wir so teuer erkauft sind, weil er den höchsten Preis für uns bezahlt hat, den man überhaupt nur bezahlen kann. Ich meine, er hat mit seinem Leben bezahlt. Und dann kommen wir und sagen, ich bin nichts wert. Oder ich bin wenig wert oder verglichen mit bin ich wenig wert. Nein, wir sind wertvoll. In Epheser 2, Vers 10, das haben wir schon gelesen, du bist mein Werk, wir sind sein Werk. Und was Gott macht, ist gut. Was Gott macht, ist wunderbar. Er macht nicht irgendetwas, nur um es dann mit Füßen zu zertreten. Er macht uns nicht und sagt, ups, hier habe ich einen Fehler gemacht. Ich meine, Menschen könnte das ja passieren, wenn die irgendetwas machen. Aber Gott doch nicht. Er hat uns wunderbar gemacht. Und wir müssen uns vorstellen, was er macht, macht er immer nach einem vollkommenen Plan. Und da hat er eine Anne vor Augen, oder ich kenne jetzt so viele eurer Vornamen nicht, oder eine Kirsten vor Augen. Bevor sie geboren sind, und wir lesen das ja im Psalm 139, dass er uns zubereitet hat, als wir noch im Mutterleib waren, und hat sich gedacht, genau so will ich sie formen, genau so will ich sie ausstatten, genau diese Haarfarbe will ich ihr geben und diese Augenfarbe, diese Gaben will ich sie hineinlegen. Und dann kommt dieses wunderbare Wesen zur Welt und man kann nur staunen, alles dran, auch wenn es noch klein ist und so, aber alles dran. Und es ist ja schon jedes Mal ein Wunder, wenn so ein Kind geboren wird. Und wir sagen, ist nix. Beim Baby würden wir das nicht sagen, aber manchmal gehen wir so miteinander um, ist nix. Jeder von uns ist genau so einzeln und wunderbar geformt von Gott, gemacht von ihm, ausgestattet von ihm. Und das muss wirklich nicht nur eindringen in unsere Köpfe. Das muss als Grundlage in unsere Herzen gehen. Das muss das Fundament sein, auf dem wir stehen. Und dann ist es egal, was Leute sagen. Natürlich ist es schön, ein Kompliment zu kriegen. Aber wir Deutschen haben sowieso Mühe, Komplimente entgegenzunehmen. Jemand hat mal gesagt, die Deutschen lehnen Komplimente ab, weil sie ein zweites Mal hören wollen. Und achtet mal darauf, ne? Dann gehe ich zu jemandem, Simone, ich weiß ja ein paar Namen, ne? Und sage: Simone, oh, du hast einen schönen Pullover an. Simone sagt: Kann ich nicht erachten. Und dann sagt: Aber ich finde den wirklich schön. Und dann geht es so runter, ne? Achten wir mal drauf, wie wir mit Komplimenten umgehen. Anstatt dann zu sagen, wenn uns einer ein Kompliment macht: Danke, mir gefiel der auch, darum habe ich den gekauft. Ich meine, warum wird sie ihn denn anziehen, wenn er ihr nicht gefällt? Sie muss das Kompliment doch nicht irgendwie kleinreden. Nein, wir wissen, dass wir wertvoll sind und dazu dürfen wir auch stehen. Und wir müssen uns nicht verstecken und nicht schämen. Wir haben einen Auftrag, wir gehören dem Herrn, wir dürfen hier stehen mit erhobenem Haupt. Und Philipper 1, Vers 6, warum denkt ihr wohl, habe ich den Vers in diese Reihe mit aufgenommen? Wer liest mal Philipper 1, Vers 6? Warum ist dieser Vers da drin? Da steht nichts von wertvoll, da steht nichts von kostbar. Anna? Wenn du jetzt noch Mängel an dir siehst, wenn du jetzt noch manchmal traurig bist über dich, wenn du jetzt noch von Gebieten weißt in deinem Leben, die verändert werden müssen, schau auf das Ende. Er wird das angefangene Werk vollenden. Und wisst ihr, was die Bibel von uns sagt? Eines Tages werden wir ohne Flecken und ohne Runzel wie eine geschmückte Braut vor ihm stehen. Eines Tages werden wir keine Brillen mehr brauchen und keine falschen Zähne. Eines Tages wird all das, was uns jetzt manchmal so Mühe macht, weg sein. Und das vollkommene Werk, das er ursprünglich vor Augen hatte, werden wir sein. Auf dem Weg dorthin lasst uns festhalten an dem, wie Gott uns sieht. Er sieht uns schon so. In seinen Augen sind wir wertvoll und wir müssen lernen, uns mit seinen Augen zu sehen und wir müssen lernen, andere Menschen mit seinen Augen zu sehen. Wenn wir uns bewusst sind, wie kostbar der andere Mensch in den Augen Gottes ist, dann gehen wir auch sorgfältiger mit ihm um. Das müssen wir neu lernen, diesen Wert erkennen, nicht nur im Blick auf uns selbst, sondern auch im Blick auf den anderen. Dann werden wir einander mit Würde begegnen, dann werden wir den anderen mit Achtung begegnen, dann können wir selbst in dem Penner, der am Straßenrand sieht, noch das Geschöpf Gottes sehen. Jawohl, durch die Sünde gezeichnet. Durch die Sünde liegt diese Person im Dreck. Aber Gottes Geschöpf. Und wir sollten auch einem solchen Menschen nicht mit innerer Verachtung begegnen, sondern diesen Menschen so sehen, wie Gott ihn sieht. Gott weint über solche Menschen. Können wir das auch noch? Oder drehen wir uns nur angeekelt weg? Der Mensch ist so wertvoll in Gottes Augen. Und wir wollen das neu für uns in Anspruch nehmen. Wir wollen uns geborgen fühlen, sicher sein. Wer will das nicht? Ja, wir wollen uns sicher fühlen. Wir wollen uns geborgen fühlen. Wir wollen, dass dieses Grundbedürfnis in unserem Leben gestillt wird. Und bei Gott wird es gestillt. Wertvoll sein, wer will das nicht? Doch, wir wollen wertvoll sein. Und wir wollen uns auch so fühlen können. Aber achtet nicht nur auf die Gefühle. Es ist viel besser, sich wertvoll zu wissen, als wertvoll zu fühlen. Und wir dürfen uns wertvoll wissen, weil Gott es sagt. Unsere Gefühle machen nicht immer mit, aber wir sind Königskinder, wir sind geadelt und Adel verpflichtet. Jetzt heb deinen Kopf hoch. Du bist Prinzessin und jetzt an nenne ich euch, ihr lieben Prinzessinnen, jetzt lebt auch so. Lauft nicht rum wie Bettler, wenn ihr Prinzessinnen seid. Geadelt, wertgeachtet, reich beschenkt. Wollt ihr euch sicher und wertvoll fühlen? Wollt ihr Geborgenheit und Bedeutung erfahren? Beides findet ihr in der Gemeinschaft mit Gott. Und beides findet ihr dann, wenn ihr das, was Gott sagt, für euch ernst nehmt. In den letzten Jahren, wenn man so Bibelschule besucht hat und dann weitere Kurse besucht hat und sich immer mit dem Wort Gottes beschäftigt hat, dann ist man ja auch in der Gefahr, ein bisschen theologisch zu werden und ein bisschen theoretisch zu reden. Aber gerade in den letzten 2-3 Jahren habe ich versucht, Glauben für mich auf 3 kurze Sätze zu reduzieren. Wisst ihr, was Glauben bedeutet? Gott sagt es, also stimmt es, darum nehme ich es für mich in Anspruch. Gott sagt, ich bin wertvoll. Darum stimmt es, ich bin wertvoll. Und darum glaube ich das und preise Gott dafür. Und lebe als jemand, der sich dieses Wertes bewusst ist. Du lebst anders, wenn du dir deines Wertes bewusst bist. Du verhältst dich anders, du bewegst dich anders, du redest anders, du begegnest einem anderen Menschen anders. Sei dir deines Wertes bewusst. Nicht aufgrund deiner Persönlichkeit, sondern aufgrund dessen, was du in Christus bist. Seine Identität ist deine Identität. Du in Christus und er in dir. Wir sind unendlich wertvoll. Lasst uns mit diesen Gedanken nach Hause gehen, dass wir Geborgenheit und unseren Wert nur in dieser Gemeinschaft mit ihm finden. Da sind andere äußere Dinge, die uns helfen, aber äußere Dinge sind alle vergänglich. Äußere Dinge sind alle zerbrechlich. Äußere Dinge können uns alle morgen genommen sein. Wir brauchen etwas, das hält und nur einer hält und zwar ewig. Und das ist Gott. Und wir haben ihn. Was für ein Schatz, dass wir ihn haben. Jetzt wollen wir auch entsprechend leben.